Die Atlas-Initiative präsentiert das Freiheitssymposium in Dessau. Die Gedanken sind frei, fragen sich Alexander Zwischowski, Dr. Dr. Damir Del Monte und Dr. Michael Andrik.
So, dann jetzt nochmal herzlich willkommen zur ersten Gesprächsrunde. Ich begrüße zu meiner Rechten Dr. Dr. Damir Del Monte, Neurowissenschaftler und Psychologe. Zu meiner ersten Linken Alexander Zwischowski, Geschäftsführer und Chefredakteur der Epoch Times Deutschland. Und zu meiner Außenseiterrechten Linken, Außenseiterlinken.
Auf der extremen Linken.
Von der extremen Linken, genau. Er wandelt die Positionen, sagt er auch. Dr. Michael Andrik, Philosoph. Herzlich willkommen. Wir sprechen jetzt über die Möglichkeiten, möglichst selbstständig zu denken, was wir nach den Ausführungen von Dr. Damir Del Monte wissen, gar nicht so einfach ist. Deswegen geht auch die erste Frage an ihn. Was zeichnet uns Menschen aus? Was hebt uns ab von anderen Spezies? A und B, von anderen Menschenarten, die es ja allesamt nicht mehr gibt.
Ich habe diesen Raum des Denkens skizziert. Das heißt, dass die Evolution beim Homo sapiens einfach Zwischenebenen eingeschoben hat. Und das heißt, dass wir in die Lage versetzt wurden, Netzwerke zu aktivieren, die gleichsam sich loslösen von Wahrnehmung und Handlung. Also eine reine Denksphäre ist möglich geworden auf diese Art und Weise. Und das heißt, dass also das, was auf der einen Ebene verarbeitet und verhandelt wird, auf eine höhere Ebene geschoben werden kann. Und das ist etwas, das uns auszeichnet. Dass wir also in der Lage sind, unser eigenes Denken zu hinterfragen. Natürlich immer mit der Begrenzung, dass wir ja alle aus einem Repertoire nur schöpfen können, das sich in uns schon etabliert hat. Aber immerhin bin ich in die Lage versetzt worden, sind wir in die Lage versetzt worden, das eigene zu hinterfragen. Und das sagt sich so einfach und ist doch so schwer. Weshalb, wenn man das zu Ende denkt, heißt das, dass sich liebgewordene Modelle, und zwar sowohl von der Welt wie auch von mir selbst, dann eventuell kritisch antasten muss. Und das mag das Gehirn gleichzeitig nicht. Weshalb? Weil diese Modelle, die einmal etabliert wurden, immer auch Stabilitätsfaktoren sind. Also müssen wir bereit sein, Instabilitäten, vielleicht sogar eine Kränkung auszuhalten, um mich selbst zu hinterfragen. Und das ist ein hoher Anspruch und fällt uns allen sehr schwer. Und bei der Frage zum Beispiel, was ist für Bildung so bedeutsam, wäre das meine Antwort. Bildung heißt in erster Linie, junge Menschen zu befähigen, genau das zu tun, die eigenen Modelle kritisch zu betrachten. Das heißt, es als Normalität anzusehen, dass wir uns immer wieder hinterfragen dürfen. Sehr wohl unsere Position natürlich sich etablieren darf, aber ich darf sie niemals als Dogma festhalten. Nietzsche sagte, den Mut stetig unter den eigenen Füßen zu graben. Das, finde ich, ist ein wichtiges Ideal. Das können wir nicht endlos, wir können es. Aber dazu müssen auch Menschen angeregt werden, lernen, dass das okay ist und gut ist und uns nicht schädigt, sondern am Ende dazu führt, dass sich unsere Modelle, wenn es gut läuft, weiterentwickeln können. Also Menschen, die das Gegenteil tun, die eigenen Modelle zu schützen und das, was von außen kommt, nicht zum Hinterfragen nutzen, sondern eher zur Abwehr, um das Modell zu schützen, das sind Menschen, die sich sozusagen vom Lernen verabschieden. Weil ich dann meine Modelle nur noch halten muss, aber diese nicht mehr weiterentwickeln kann und darf. Und das ist evolutionär gesehen, ist sozusagen, was ich vorhin beschrieben habe, als Vorhersagefehler. Wenn meine Vorhersagen mit den Reizen nicht übereinstimmen, das ist ein Weckruf der Realität, der sagt, überdenke mal dein Modell. Vielleicht bist du gerade nicht in der Lage, die Welt einigermaßen adäquat abzubilden. Und das sollten wir nicht als Kränkung erleben, sondern als Einladung. Und das, glaube ich, gilt es wieder zu kultivieren, auch in der Bildung.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Das heißt, du hast es ja schon gesagt, es erfordert Mut und Courage und auch die Ermunterung anderer. Das würde aber bedeuten, wir bräuchten eigentlich eine Art Kulturwechsel in unserer Gesellschaft. Wir denken in Sprache, nicht nur in Bildern, sondern in Sprache. Und jetzt zitiere ich mal von Ihrer Homepage. Frei sein bedeutet, anders denken und handeln zu können als üblich. Dazu braucht es begriffliche Klarheit. Pünktchen, 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 das geht noch weiter. Und das ist der springende Punkt. Wir müssen, wenn wir diskutieren, wenn wir zu Urteilen kommen, wissen, worüber wir sprechen. Das heißt, wir brauchen eine Schärfenrelation in der Sprache. Und Sie sagen weiter, und das ist der springende Punkt, Denkfaulheit, also das schwächt die Kreativität und schränkt unsere Freiheit ein, wenn man in Denkschablonen denkt. Was bedeutet das?
Herr Del Monte hat ja eben von Nietzsche profitiert. Nietzsche hat auch gesagt, dass wir das nicht festgestellte Tier sind als Mensch. Ja? Und was ich lernen musste erstmal als Begriffshandwerker, ist eigentlich das, was Sie vorhin organisch da so schön dargestellt haben. Nämlich, dass ein klares Argument mit klaren Begriffen zu haben alleine bedeutet im sozialen Raum noch keine Wirkung. Ja? Das Nachdenken und die begriffliche Klärung, die kann ich individuell mit einem Buch machen oder indem ich mir einen Vortrag anhöre. Aber eine Wirkung, die ich daraus entfalte, die ist immer kollektiv, die ist sozial. Und ich denke, dass damit ein Mensch willens ist und seine Angst überwinden kann, seine eigenen Modelle zu hinterfragen, ist es sehr, sehr wichtig, wie man selber auftritt, also als derjenige, der das erreichen möchte. Und für mich ist die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass wenn man jemanden anregen möchte, seine Modelle zu hinterfragen, dann ist das Beste, was man tun kann, A, ganz und gar darauf zu verzichten, den anderen von der Wahrheit überzeugen zu wollen, darauf einfach zu verzichten, also sowohl in seiner Präsenz als auch in seinem Auftritt, und zugleich Angebote zu machen, also neue Informationen anzubieten, neue Erwägungen einzuleiten und es aber dann auch mal gut sein zu lassen und das Ganze als einen langsamen Prozess zu betrachten und nicht als ein Auf in den Kampf Torero. Ja. Und insofern ist das, was auf meiner Homepage steht, habe ich lange nicht mehr gelesen, aber so schlecht ist ja nicht.
Ich lese ihn gerne nochmal vor.
Da würde ich wahrscheinlich heute mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ein bisschen mehr Demut würde ich sagen, und es muss eben auch richtig gelandet werden. So, ja. Deshalb sympathisiere ich auch sehr mit dem Journalismusansatz, den Sie vorhin beschrieben haben, nämlich, dass man eben darauf verzichtet, die richtige Interpretation mitzuliefern, sondern dass man Informationsangebote macht. Und das ist dann eine Brücke, die begangen werden kann.
Herr Zischowski, Sprache ist Ihr Handwerkszeug im wahrsten Sinne des Wortes als Journalist. Wie wichtig ist die präzise Setzung von Sprache zur Vermittlung von Informationen und nachgelagert, wenn das die Intention sein kann, zum Denken über die Problematik A, B, C, D, E, F, G nachzudenken?
Sprache ist essentiell. Ja? Also wie nutzen wir Sprache? Und vor allem, wie wird Sprache auch aufgenommen? Also welche Wirkung wird erzielt? Ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten im Newsroom im Schichtbetrieb. Und der Schichtbetrieb hat nicht nur, aber auch einen großen Teil, dass Nachrichten, die geliefert werden, auch von internationalen Agenturen etc. Und das ist im Übrigen auch ein Punkt, wo viele sagen, man liest ja überall das Gleiche. Wissen Sie, woher das kommt? Das kommt daher, dass Agenturmeldungen von Medien 1:1 übernommen werden. Da guckt nicht nochmal jemand drüber, sondern es wird einfach rausgestellt, veröffentlicht. Und ein Aufgabenbereich bei uns im Newsroom-Betrieb, im Schichtbetrieb, besteht darin, sich die Nachricht noch einmal anzusehen und das herauszufiltern, was schon eine bestimmte Richtung hervorgibt, ja, oder in die Richtung leiten möchte. Ich lasse es jetzt ganz allgemein bewusst etwas nebulös, aber ich denke, Sie wissen schon, was ich meine. Wir sind ja immerhin Kunden von den Nachrichtenagenturen. Insofern, wir kümmern uns darum. Die Frage ist aber auch, wenn zum Beispiel, nehmen wir das Phänomen Gender, ja, wo 2/3 der Medienkonsumenten eigentlich sagen, nee, wir wollen das nicht, aber sie haben es trotzdem. Ja, da gibt es im Übrigen jetzt gerade eine sehr interessante Umfrage und auch wissenschaftliche Untersuchung, was wollen die Bürger eigentlich und was berichten die Medien und gerade auch das Gendern. Und dann ist die Frage, okay, wo kommt eigentlich dieser Strom her, dass eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung es nicht möchte und sich irgendwie unwohl damit fühlt, aber wir haben es trotzdem. Und da sieht man natürlich, was macht das vielleicht auch von Ihrem Fachgebiet, von der Hirnforschung auch her gesehen, was macht das mit uns, wenn wir immer mit etwas konfrontiert werden, das wir eigentlich überhaupt nicht mögen? Und die Frage, die sich stellt, warum haben wir das eigentlich? Vielleicht ein Beispiel, wie kraftvoll Sprache sein kann. Wenn Sie sich den Durchschnittsmedienkonsumenten von den öffentlichen Rechtlichen ansehen und ihn fragen, sag mal, da ist ja letztens was in den USA passiert. Da ist ja jemand ermordet worden auf offenem Campus. Ja, Charlie Kirk wurde erschossen. Wie haben Sie das denn eigentlich wahrgenommen? Und dann werden Sie schon ganz klar sehen, okay, ja, das war ein Rechtsextremist, ein Homophober, der dazu aufgerufen hat, Homosexuelle zu steinigen und so weiter. Also es gibt ein sehr starkes Framing, auch von einzelnen Personen oder ob es jetzt ein Thema ist. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt und fragt, ja, warum soll er denn überhaupt homophob gewesen sein, unabhängig davon, Klammer auf, dass er selber homosexuelle Freunde hatte und mit denen auch privat natürlich zu tun hatte, ja. Dann wird man auf einen Podcast aus 2024 geleitet, wo gesagt wird, ja, da hat er aber etwas zitiert, ich glaube aus der Bibel, Genesis war es, glaube ich. Und dann sagt er, ja, er hat zwar nur zitiert, aber dadurch, dass er zitiert hat, hätte er zur Steinigung von Homosexuellen aufgerufen. Und das ist dann ein Bild, ja, eine Interpretation, eine Meinung, die verkauft wird für einen Fakt. Und das ist ganz gefährlich dafür, wie wir eigentlich unsere eigene Meinung bilden können. Denn ganz egal, ob ich mit einer Person politisch übereinstimme oder nicht, kommt es ja immer noch darauf an, was diesejenige Person wirklich gemeint hat und vor allem, was sie gesagt hat. Das ist genau das Gleiche wie mit Kontaktschuld. Also gehe ich auf eine Veranstaltung, lade ich jemanden in meine Sendung ein und dann wird gesagt, aber mit denen können Sie nicht reden. Und dann sage ich, nein, ich rede doch für mich selber. Man kann mir ja nicht vorschreiben, mit wem ich zu sprechen habe und mit wem nicht, weil das könnte irgendwie in eine komische Ecke gehen. Und dazu sage ich auch, sollen wir doch gerade miteinander sprechen für die Freiheit, um niemanden auszugrenzen und nicht eben noch tiefer zu graben. Und genau das ist es, was eine Sprache bewirken kann. Wie ich vorhin im Vortrag gesagt habe, Presse kann Freiheit schaffen, kann, aber sie kann auch die Unfreiheit erzeugen.
Dieses Beispiel bestätigt ja eigentlich das, was Dame Del Monte vorhin gesagt hat, nämlich, dass die Informationen, die man wahrnimmt, in die passenden, die schon existenten Narrative eingepflegt werden, um das eigene Selbstverständnis von was auch immer zu bestätigen. Jetzt bleiben wir mal bei der Verkürzung, kommen wir mal zur Verkürzung der Sprache. Wir haben ja, jeder hat ein iPhone oder ein anderes Gerät und das heißt, es werden diese Kurznachrichten geschickt und die Sprache als solche wird verkümmert immer mehr. Das hat natürlich einen direkten Einfluss oder auch einen indirekten Einfluss auf das Denkvermögen. Da gibt es, glaube ich, ganz gute Daten, Damir. Kannst du kurz darüber sprechen?
Zum einen müssen wir natürlich festhalten, dass der Sprachschatz, den ein junger Mensch im Laufe eines Tages verwendet, natürlich nutzen wir ja nicht das ganze Repertoire ständig. Die Worte, die wir so im Alltäglichen miteinander austauschen, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtbibliothek, die ich im Kopf habe. Und das, was wir so für den normalen Verkehr miteinander nutzen, da kann man sagen, dass sich in den letzten 30 Jahren bei jungen Menschen die Zahl von ungefähr 1300 Worten auf knapp 800 reduziert hat. Und das ist natürlich ein großer Sprung innerhalb von einer Generation. Und ich denke, dass wir das nicht einfach so hinnehmen sollten, weil wenn meine Sprache sich reduziert, Sprache ist etwas Elementares. Sie prägt unsere Gedankenwelt, sie prägt unsere inneren Bilder, sie prägt unsere innere geistige Gestaltungskraft. Und wenn wir das im Alltäglichen stark reduzieren, ist zumindest die Gefahr im Raum, dass auch damit das Denken sich verändert. Ich genieße es zu sehen, wenn ich Vorlesungen halte, dass viele junge Menschen sich davon nicht ganz verleiten lassen und trotzdem noch eine schöne Sprache auch pflegen. Aber das ist nicht mehr die Regel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Sprache hochhalten. Es ist wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Sprachkultur hochgehalten und wertgeschätzt wird, weil sie ist das Fundament unseres Denkens.
Und es ist ja letztlich auch ein Ausdruck von Unfreiheit, wenn ich bestimmte komplexe Zusammenhänge nicht mehr erfassen kann, weil ich die Sprache nicht verstehe, weil mir die Begrifflichkeiten fehlen, weil mir die Definitionen fehlen. Dann schließe ich mich letztlich auch aus dem Diskurs aus.
Und natürlich sind wir natürlich verleitet durch eine sehr schnelle Medienwelt, durch einen sehr schnellen Konsum, der ja auch sehr repetitiv erfolgt, sind wir alle dazu verleitet, natürlich nicht stehen zu bleiben und in die Tiefe zu blicken, sondern es kommt schon sozusagen sofort der nächste Reiz. Und unser Gehirn ist nun mal so aufgebaut, dass Neues immer einen erregenden Impuls in uns verursacht. Und dieses sozusagen, es gibt ja diesen schönen Botenstoff im Gehirn, Dopamin, der immer hochfährt, wenn was Neues kommt, was Reizvolles kommt. Dann müssen wir einfach anerkennen, dass diese Algorithmen heute sehr raffiniert uns sozusagen eine Karotte immer vorhalten, unser Dopamin uns dahin führt, immer den nächsten kurzen Moment. Und ich glaube, dass wir hier ganz immer und immer wieder uns dafür einsetzen müssen, dass es Räume gibt, wo Tiefe wieder Freude macht, wo man zur Tiefe einlädt, aber in einer Art, dass Menschen auch trotzdem sich begeistern können dafür. Also wenn ich jetzt, man verzeihe mir jetzt die Eitelkeit, aber wenn ich jetzt einen Vortrag oder eine Vorlesung halte, dann versuche ich eben Show-Elemente einzubauen, weil ich einfach denke, ich möchte euch einfach verdammt nochmal dafür auch begeistern und fertig. Ja.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich der Unterschied zwischen Hyper-Attention, das ist das, was du gerade angesprochen hast, die durch einen entsprechenden Dopaminausstoß belohnt wird, versus Deep Attention. Jetzt gehören wir alle einer Generation an, die noch dicke Bücher gelesen haben. Manche schreiben auch dicke Bücher.
Ich schreibe dünne Bücher.
Jetzt haben Sie drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Ich vermute, dass zu Hause gelesen wird im Hause Andrik. Aber es ist ein großes Problem, dass die junge Generation, Damir hat es gerade schon erwähnt, nicht mehr in der Aufmerksamkeit bei einer Sache bleibt, es natürlich anstrengender ist, dicke Bretter zu bohren. Wie handhaben Sie das im Hause Andrik mit Ihren Kindern?
Die Kinder tun, was die Eltern ihnen vormachen. Und meine Kinder bekommen mit, dass man sich ernsthaft mit etwas auseinandersetzt und dann eine Kompetenz entwickelt darin. Ich würde gerne mal auf ein Paradox hinweisen, mit dem wir leben. Also wer von Ihnen hat sich schon mal mit großen Sprachmodellen beschäftigt? ChatGPT, solche Dinge. Wer hat da eine gewisse Ahnung davon, wie das geht? Dann sage ich mal einen Satz dazu. Also stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine riesige Bibliothek, da sind alle Internetseiten drin und da sind alle digitalisierten Bücher der Weltgeschichte drin, die man so kriegen kann. Und jedes Wort, was darin vorkommt, hat jetzt zwei Zettel dran kleben an sich. An dem Zettel vor dem Wort, da stehen alle anderen Worte in der Bibliothek drauf mit einer Auftrittswahrscheinlichkeit vor diesem Wort. Und dann gibt es einen anderen Zettel, der klebt hinten an jedem Wort dran, mit der Auftrittswahrscheinlichkeit jedes anderen Wortes in dieser riesigen Bibliothek nach diesem Wort, was wir gerade betrachten. Und darüber wird jetzt gerechnet, je nachdem, was Sie das System fragen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil die großen Sprachmodelle tatsächlich den Zugang zu Sinnzusammenhängen in unserem Kulturbestand
in unserer Vergangenheit, die wir aufgeschrieben haben, auch die wir als Bilder vorliegen haben, so einfach macht wie noch nie. Und wenn man diese großen Sprachmodelle gut befragt, also wenn man nicht einfach eine banale, also eine schlecht formulierte Frage stellt, sondern diese Sprachmodelle promptet, also anregt in einem strukturierten Statement, dann kann man sich locker in 30 Sekunden 5 Stunden Recherche von früher ersparen. So, das ist sozusagen die qualifizierte Form, umzugehen mit einem großen Sprachmodell. Das kann man also nutzen, um das eigene Denken zu vertiefen, besser zu informieren, zu verbreitern. Aber man muss es natürlich auf eine mündige Weise tun. Man muss verstehen, dass das, was auf der Medienoberfläche passiert, nicht die Wirklichkeit ist, sondern eine interessierte, verzerrte, machtpolitisch gewollte Repräsentation. Ja? Man muss wissen, welche Fragen man ein großes Sprachmodell fragen kann, weil sie nicht politisch verzerrt und machtpolitisch geordnet sind. Man muss also eine ganze Menge über die Welt wissen und über Machtverhältnisse, um diese Werkzeuge so nutzen zu können, dass man von ihnen nicht einfach in einen Mainstream eingegliedert wird. Und da sehe ich eine Herausforderung. Also, und damit meine ich nicht Medienkompetenz, wie das immer heißt, in den Förderprogrammen von Demokratie leben. Ja? Nicht erkennen, wo ein Rechter sich äußert oder ein Linker und was das für ein russisches Narrativ ist, ja, dieses was bloß eine andere Form der Desinformation ist, ja, sondern verstehen, wie die Machtstrukturen unseres Systems sind. Und du hast heute einiges gesagt zum Thema Selektion und Filter. Also ich will das noch mal ein bisschen radikalisieren, ja. In einer Gesellschaft, die nicht mit Polizeigewalt die Leute auf Linie zwingt, ist der Ort der Machtausübung die begriffliche Einordnung auf der medialen Oberfläche. Der Moment, wo Sie es schaffen zu sagen, 200 Lungenentzündungen in Wuhan sind eine globale tödliche Pandemie, das ist der Moment der Machtausübung. Und meine Kinder und hoffentlich auch meine Freunde, und ich lerne es ja auch von meinen Freunden, wir müssen verstehen, in welchen Machtverhältnissen wir stecken. Sonst halt, es wird immer problematischer, das, was uns auf einer medialen Oberfläche entgegenkommt, irgendwie für wirklichkeitshaltig zu halten, ohne es zu hinterfragen und in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Wenn Sie es noch nicht versucht haben, nehmen Sie mal eins dieser Videogenerierungstools, die Sie heute finden. Ich garantiere Ihnen, machen Sie das heute Abend mal, innerhalb von 15 Sekunden haben Sie den Papst im Kettenhemd Zigarre rauchen lassen. Und das sieht täuschend echt aus. Und dann überlegen Sie sich, was, wenn das jetzt mit mir passiert? Und dann wissen Sie ungefähr, an welchem Punkt wir da sind. Also was ich sagen will zum Thema freies Denken und Modelle hinterfragen, dazu gehört erstmal, dass wir verstehen, in welcher Gesamtmatrix wir machtpolitisch eigentlich stecken. Dass nämlich kapitalistische Demokratien immer versuchen müssen, die Medienoberfläche zu kontrollieren und zu strukturieren, um über ihre inhärenten Widersprüche hinwegzutäuschen. Das geschieht die ganze Zeit. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir ein Opfer dieses Mainstreamings.
Die Frage ist aber, wie kann man sich gegen psychologische Manipulationstricks, und es gibt ein ganzes Arsenal von Techniken, nicht nur zur Wehr setzen, sondern sie erkennen und dann möglichst die Oberhoheit über das Gehirn, über das Denken behalten. Alexander Schursky, würden Sie es machen?
Ganz einfache Frage, komm.
Ganz einfache Frage, ja, wie
können ja übernehmen. Oder ganz einfach.
Also, wie zeige ich es? Das kann ich vielleicht etwas besser beantworten. Ich kann mich an eine Nachrichtensendung Fernsehen erinnern, 19 Uhr. Und das war, glaube ich, 2021 so um den Dreh rum. Und Januar. Und da hieß es dann, Donald Trump wurde auf Twitter gelöscht. Endlich. Dabei hätte es doch schon so viele Möglichkeiten gegeben. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Und mir als Medienschaffender fällt natürlich auf, dass in den ersten 1,5 Minuten oder 40 Sekunden, je nachdem wie lange es war, unfassbar viel Meinung drin ist. Weil es mein Job ist, täglich zu gucken, was ist die Information, wo fließt Meinung ein, gehört in dieses Format, was wir publizieren, Meinung rein oder nicht. Und dann habe ich diese Sendung, nur die ersten anderthalb Minuten, anderen vorgespielt. Und danach habe ich auf Pause gedrückt und gesagt, und, ist euch was aufgefallen? Nee, also, das sind doch ganz normale Nachrichten. Und das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe es von vorne abgespielt und gezeigt, nach jedem Mal, wo eine Meinung geäußert worden ist, und das war in den ersten 40 Sekunden beeindruckend oft, das muss man auch erstmal schaffen, ja, habe ich Pause gedrückt und erklärt, warum ist das jetzt eigentlich eine Meinungsäußerung? Um Ihre Frage zu beantworten, wie kann man das schaffen, das zu lernen, das weiß ich nicht tatsächlich. Also wenn man sich damit automatisch mehr beschäftigt, denke ich, wird man damit darin besser. Aber wenn man nicht seine Sinne und seine Wahrnehmung dafür schärft, dass es so etwas gibt und dass es nicht nur selten ist, dann ist man ausgeliefert. Und seitdem ich denjenigen, und damit komme ich dann zum Punkt, das gezeigt habe, sagen sie auch, boah, das fällt mir jetzt immer öfter auf. Also ich glaube, es hat auch einen guten Effekt, wenn man selber auf etwas aufmerksam wird, es anderen zu zeigen, und zwar im Detail. Ja, wie Juristen sagen, subsumiert darzulegen.
Jetzt sind Sie geschult, weil Sie Journalistin, Ihnen fällt das auf, aber es geht ja darum, dass jeder normale Bürger, jede Bürgerin auch die Möglichkeit hätte und das lernen könnte. Das wäre vielleicht das, was man unter Medienkompetenz dann tatsächlich verstehen könnte. Fraglich ist, ob das, ein Teilnehmer hat es von angesprochen, Intuition nicht ein Rätsel oder ein Schlüssel sein könnte, dass man ein bisschen mehr, also A, den Realitätsabgleich macht. Kann das überhaupt, stimmt das mit dem, was ich beobachte, überein? Das ist das eine. Und was sagt mir das, was wir Bauchgefühl Intuition nennen? Ist das eine Möglichkeit, eine reale?
Intuition ist ein weites Feld und da würde ich jetzt gerne eine halbstündige Vorlesung kurz überhalten.
Wenn
Sie sich kurz einmal zurücklehnen wollen, dann, nein, das ist einfach ein weites Feld, spannendes Feld. Aber ich glaube, dass das, um das einfach aufzugreifen, ich glaube, wenn ich das Modell nochmal zu Rate ziehen darf, was ich vorgestellt habe, diese Vorhersagefehler, die erleben wir alle sehr, sehr häufig. Nur wir gehen über sie hinweg. Also, Beispiel, jemand hält ein Schild hoch, nur als ein Beispiel, Queer for Palestine. Jetzt kann man dazu stehen, wie man möchte, darum geht es mir gar nicht. Aber diese Aussage ist in sich ein Widerspruch. Denn wenn ich mit diesem Schild mich in den Gazastreifen stellen würde, würde ich keine 5 Minuten überleben. Also ist in sich dort ein Widerspruch. Und solche feinen Widersprüche, die begegnen uns an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Nur wir sind etwas unsensibel geworden, sie wahrzunehmen und uns damit zu beschäftigen. Weil es auch dann bedeuten könnte, dass vielleicht mein eigenes Modell wieder angekratzt wird. Wenn Sie mir diesen Vergleich nochmal erlauben. Ich bin in Jugoslawien geboren. Und ich glaube, dass es da, auch wenn ich diese beiden Länder nicht vergleichen möchte, da bei all den Problemen, die es damals gab, halte ich da Jugoslawien noch ein bisschen hoch. Aber ob in der DDR oder in Jugoslawien, wenn man die Nachrichten sich angeschaut hat, hatte man immer einen Filter. Man hat also quasi immer gewusst, wenn der jetzt das und das sagt, meint er eigentlich das und das. Also wir haben quasi sehr, sehr dezidiert zwischen den Zeilen gehört. Und diese Fähigkeit, weil das konnten wir, weil wir die Widersprüche gesehen haben. Wir haben sie gehört oder wir haben einfach mal kurz diese Aussage mit unserer Lebenswirklichkeit abgeglichen. Und da dachte ich mir so, okay, wenn das, was du jetzt gesagt hast, stimmt, dann müsste es aber hier in der Lebenswelt anders ausschauen. Da haben wir noch alle gelernt, dieses Sensorium zu nutzen. Und das gilt es wieder hochzufahren. Die vielen Vorhersagefehler, die wir ständig in kleinem sehen, aufzugreifen, weiterzudenken und damit immer wieder zu schauen, was heißt das eigentlich für diese Realität, die mich umgibt? Was heißt es eigentlich um eine Lebenswirklichkeit?
Ich würde an dieser Stelle gerne, das ist ja jetzt eine Steilvorlage auf, Sie wollten was sagen? Sofort?
Ich wollte Ihnen an einer Stelle widersprechen, das Beispiel, was Sie gewählt haben.
Da ist er, der andere.
Das illustriert gar nicht das, was Sie gesagt haben, weil wenn ich ein Schild hochhalten würde, Queer for Palestine, dann steckt darin durchaus gar kein Widerspruch. Denn es ist ja kein Widerspruch, dass sich jemand, der sagt, was immer das heißt, ich bin queer und sich mit der palästinensischen Sache identifiziert, das kann er ja dennoch tun, obwohl er, wenn er sich im Gazastreifen damit hinstellen würde, schnell in Probleme kommen würde. Da liegt eigentlich überhaupt kein Widerspruch.
In dem Falle, dass er genau diesen Gedanken wahrscheinlich nicht vollzieht.
Also das ist eine Unterstellung, vielleicht tut er das ja.
Das ist möglich, ja. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich alle Menschen, die dieses Schild halten, einladen würde, jetzt dorthin zu fahren, ich glaube, da wird es dann vielleicht mal einen anderen Ansatz geben. Also das heißt, das ist sicherlich richtig, die Aussage selbst ist mal keine Paradoxie. Paradoxie,
genau.
Die besteht darin, wenn das konsequent weiter durchgeführt würde.
Also dann wird es interessant.
Genau.
Und da bin ich dann wieder bei Ihnen, also die Menschen wieder zu ermutigen, nach Dissonanzen zu suchen und ihnen nachzugehen, weil man wissen kann, dass das, was einem präsentiert wird, eine machtpolitisch durchseuchte Harmonie ist, die nie die Realität widerspiegelt. Jedenfalls das, was man auf der Medienoberfläche sieht. Und diese Skepsis wieder zu erwecken, ist, glaube ich, ganz entscheidend, damit es wieder eine Renaissance von freiheitlichem Denken geben kann.
Ich würde dann.
Wie bitte?
Wir haben gleich eine Fragerunde. Ich habe noch einen Punkt, den ich für wichtig halte. Und zwar, wir hatten gestern schon darüber gesprochen, es gibt eine interessante Studie, die dergestalt aussah, ChatGPT wurde gefragt, wenn du der Satan wärst und du müsstest die Geister, den Verstand der nächsten Generation vernebeln, wie würdest du vorgehen?
Öffentlich-rechtlichen Rundfunk
eigentlich. Nein. Ja, genau. Das war, ja, genau. Die Antworten waren interessant und ich zitiere jetzt nur zwei Antworten. Eine Antwort war, ich würde die Menschen in Wohlstand einlullen, keine Probleme mehr, ich würde ihnen alles abnehmen. Das würde bedeuten, in der Konsequenz, wir sprechen von Dekadenz in dem Sinne, Machtdekadenz, Denkfaulheit, Faulheit, faul, denkfaul, Wortspiel.
Ich hänge gerade an einem Witz, der mir einfällt, aber ich lasse ihn. Ich denke schon, dass es die Bereitschaft, das eigene Weltinterpretationssystem zu hinterfragen, die wächst mit dem persönlichen Leidensdruck. Ja? Und insofern, also auch wenn ich mit jedem mitfühle, der jetzt wirtschaftlich absteigt, der merkt, dass Schulden eben kein Vermögen sind, sondern Schulden sind, ja, der sozusagen gewisse Realitätsmomente erlebt mit sich und der Wirklichkeit. Ja? Ich glaube, dass der Aufbau des Leidensdrucks, der da jetzt passiert, dass der tatsächlich die Möglichkeit schafft für ein großes kritisches Reflexionspotenzial. Wiederum, wenn man es schafft, Einladungen auszusprechen und nicht sozusagen Aburteilungen vorzunehmen oder Belehrungen. Aber das ist diffizil zwischen menschlich und das will gelernt sein. Und wenn Sie mir das beibringen können, dann tun Sie es.
Ja. Ja. Eine zweite Antwort war, die Wahrheiten abschaffen. Alles relativieren. Es gibt keine Wahrheiten mehr. Das ist natürlich ein Einfallstor für alles.
Ist aber auch Quatsch. Ne?
Ja, aber das war die Antwort.
Ja, aber da hat dann das Sprachmodell eben mal fehlmodelliert. Weil es ist gar nicht möglich, die Wahrheit abzuschaffen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja? Wenn Ihnen jemand sagt, Ihre Meinung ist so gut wie meine Meinung, ist so gut wie jedermannes Meinung. Relativismus. Ja? Alle Meinungen sind gleich gut. Das ist selbstwidersprüchlich, denn dann ist ja die Meinung, dass alle Meinungen gleich gut sind, selber auch bloß gleich gut. Und damit merkt man sofort, man kann den Begriff der Wahrheit gar nicht abschaffen. Der ist ein notwendiges Regulativ für unser Denken. Also man kann die Wahrheit nicht abschaffen. Man kann Dinge, die Menschen für wahr gehalten haben, traditionell untergraben. Das ist aber was ganz anderes als die Wahrheit abschaffen.
Das war die Antwort. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem klassischen Beispiel bleiben, was ja heute schon mehrfach auch zitiert wurde, es gibt zwei biologische Geschlechter und dann gibt es noch ein bisschen was dazwischen, höchst selten. Aber dass sozusagen das weibliche respektive männliche Geschlecht per Sprechakt umdefiniert wird, das ist sozusagen letztlich eine Verneinung einer objektivierbaren Wahrheit. Und wenn ich das an, oder das nächste Problem wäre so zum Beispiel die Klimageschichte. Am Ende der Tage beten die Menschen nach, was sie hören, ohne darüber nachzudenken. Und Wahrheit ist ja auch das, was ich realisiere, das ist der Realitätsabgleich, von dem wir vorhin gesprochen haben, der da nicht mehr stattfindet, vielleicht, aber er wird mir ja madig gemacht, weil das, was ich beobachte, entspricht ja dann offenkundig der objektivierbaren Wahrheit nicht mehr. Und dann wird es kompliziert.
Ja, und als Herrschaftssystem funktioniert diese Desorientierung dann besonders gut, wenn die Diskussion, die das aufdecken könnte, dass es hier also eine sehr gut objektivierbaren Sachverhalt gibt, ja, wenn die durch Angst verhindert wird, so wie man das zum Beispiel im Klimadiskurs merkt, nicht? Also zum Beispiel, wenn Sie darauf hinweisen, dass es auch eine ganz große Fraktion gibt in der Naturwissenschaft, die sagt, eigentlich haben Spurengase gar nicht viel damit zu tun, das ist ein kleiner Faktor, sondern die Sonnenaktivität ist viel wichtiger. Da gibt es ja auch wichtige Wissenschaftler, die das so rekonstruieren und da auch ihre Daten rein zeigen können, wie die Temperaturen sich entwickeln. Schon das ins Spiel zu bringen, damit riskieren sie heute ein Etikett wie Klimaleugner oder so etwas. Ja? Und das wollen schon viele Leute nicht mehr. Und dann wird sozusagen die Korrekturfähigkeit des Diskurses, die wird kurzgeschlossen. Das ist das, was ich heute Morgen versuchte zu sagen, der Realitätsabschied ins Moralgefängnis hinein. Ja.
Oder Angst untergeordnet letztlich. Ja, ich würde vielleicht noch ganz gerne auf einen Punkt kommen, bevor wir das beenden müssen aus Zeitgründen. Wenn man ein bisschen mehr Hoheit über das eigene Denken gewinnen möchte, dann muss man auch dafür sorgen, dass eine gewisse Ruhe einkehrt. Das heißt, wir haben so viele äußere Reize, die letztlich auch klares Denken verhindern oder das Sacken von Informationen, auf dessen Basis dann vielleicht auch so etwas wie Intuition entstehen kann oder zumindest eine Basis entstehen kann, auf der ich dann Entscheidungen oder Urteile bilden kann. Sie haben es von kurz aus der Historie von Epoch Times erwähnt, dass die Bewegung in China, die sehr stark sanktioniert wird,
verfolgt,
eine spirituelle...
Verfolgt, um es ganz verfolgt, genau. Ja. Sanktioniert wäre ja harmlos, aber es ist brutale Verfolgung, bis hin also von Inhaftierung, Folter, Mord, Organraub im großen Stil, definitiv.
Es ist eine spirituelle Bewegung. Sie selbst gehören auch dieser Bewegung an?
Korrekt, ja.
Ist Spiritualität etwas, und zwar echte Spiritualität, wir sprechen jetzt hier nicht von Esoterik, etwas, was den Geist beruhigt und damit auch die Denkfähigkeit verbessert oder überhaupt wieder gewährleistet?
Also
aus der Erfahrung heraus.
Ja, also ich denke, wenn wir über Spiritualität sprechen und wie sie sich auf die Arbeit auswirkt, dann... was kann ich sagen über das Praktizieren in der asiatischen Kultur spricht man von Kultivierung. Ja, es bedeutet, an seinem eigenen Herzen zu arbeiten. Also mehr von dem Äußeren zurückzutreten und zu gucken, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wie kann ich damit umgehen? Und vor allem, wie kann ich mich da drin verbessern, um es vielleicht auch beim nächsten Mal besser machen zu können? Das ist das, was in der asiatischen Kultur als Kultivierung des Herzens beschrieben wird. Und ob sie das jetzt im Christentum machen oder ob sie das im Buddhismus oder im Daoismus machen, ich denke, wenn sie einen wirklich aufrichtigen Kern finden, ja, der sagt, also töten ist schon mal keine gute Sache, ja, und jemand anders als Individuum anzuerkennen und zu respektieren ist eine gute Sache. Und ich denke, da ist schon der erste Grundstein gesetzt. Bei Falun Gong zum Beispiel ist es vielleicht anders als manche denken. Ja. Ich bin in keinem Verein oder etwas dergleichen. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung, ob man sagt, die Meditation gefällt mir und ja, die Lehre von den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht, das resoniert mit meinem Herz. Ne. Also entweder man entscheidet sich dafür oder man sagt, ich mache was anderes. Aber was ich als Entscheidendes sehe, diejenigen, die einen Glauben als Anker haben, sind nach meiner Beobachtung und als aus der Praxiserfahrung heraus resilienter, wenn es darum geht, mit Problemen umzugehen. Na, also manche haben ihre Methoden, ich habe meine Methode. Das heißt, wenn es jetzt etwas gibt, wo mir alles wieder die Haare zu Berge steigen lässt, also wenn ich mal eine Bundestagsdebatte oder sowas sehe, ja, und ich denke, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dann die Fähigkeit zu ausüben zu können, von dem Geschehen, was man beobachtet, etwas zurückzutreten, sich emotional davon zu lösen und es einfach mal mit etwas Ruhe und Distanz zu beobachten. Und das ist etwas, gerade im Journalismus kann ich sagen, was ich beobachte, manche, die es nicht schaffen, sich davon zu lösen, es ist eine sehr große Belastung heutzutage.
Michael Andrik, würden Sie auch noch was zum Thema Spiritualität und Gedankenfreiheit sagen wollen?
Ja, ich denke, dass es eine sehr weit verbreitete Illusion auch gibt von persönlicher Freiheit, die nämlich darin besteht, dass man seine gewohnten Reaktionen für seine Handlungen hält, ja, und das, was man so denkt, für seine Gedanken hält. Aber eine interessante Erfahrung, die in der Meditation zu machen ist, also egal in welcher Tradition man das nun macht, aber gewöhnlich, um den Geist zu beruhigen, was man als erstes mal macht, ist, man fokussiert ihn auf einen Punkt, zum Beispiel auf den Atem. Und wenn Sie das versuchen, das zu praktizieren, einfach mal nur auf Ihren Atem zu achten, dann merken Sie, ah, da kommen Gedanken hoch, da kommen Empfindungen hoch. Und dann haben Sie die Gelegenheit, diese als solche zu benennen und sich wieder auf Ihren Atem zu konzentrieren. Und dann, wenn Sie das lang genug üben, immer wieder auf den Atem zurückzukommen, dann merken Sie, oh, meine Gedanken sind ja gar nicht in einem starken Sinne immer meine Gedanken, sondern die entstehen durchaus, so wie Gefühle entstehen können, wie andere Wahrnehmungen entstehen können, und sie verschwinden auch wieder, wenn ich keine Energie in sie investiere. Deswegen wird in der asiatischen Tradition, jedenfalls soweit sie vom Buddhismus beeinflusst ist, wird gesagt, der Mensch hat 6 Sinne. Ja, also er sieht, er riecht, er schmeckt, er tastet und er hört und er denkt. Und Denken wird als der 6. Sinn, also eine Form des Sinneskontakts, wenn mir ein Gedanke kommt. Ja? Und das ist eine Einladung, die man aussprechen kann, mal in der Meditation ein bisschen herumzuprobieren und zu gucken. Sie sind gar nicht dieser Strom von Gedanken, der da die ganze Zeit läuft, sondern Sie sind der Geist, in dem das auftritt. Sie können sozusagen dieses Geschehen vom Balkon betrachten, ne? Vom Balkon des Tanzsaales. Und dann hat man die Gelegenheit, das eigene Modell überhaupt erstmal zu erkennen. Also welche Gedanken kommen mir denn gewöhnlich in bestimmten Situationen? Also wenn ich zum Beispiel eine Gruppe zu moderieren habe oder so, dann gibt es bestimmte Dinge, die mich total anfassen menschlich. Ja, also die mich dann nerven, wo ich dann nervös werde. Und wenn man ein bisschen Routine hat mit diesem Meditationsmuskel, dann kann man das sozusagen an sich selber beobachten und sagen, ach, ist ja interessant, dass ich jetzt da wieder nervös werde. Aber da muss ich jetzt keine Energie investieren. Das lasse ich sozusagen beiseite. Und diese Art von Selbstbeherrschung, die bekommen Sie nicht, wenn Sie einfach nur in Ihren Gedanken und Gefühlen herumkramen. Dazu müssen Sie lernen, den Muskel der Selbstdistanzierung zu trainieren. Und dafür ist Meditation ganz gut.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de